Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Tatsächlich bin ich ja jetzt schon seit 6 Jahren mit dem Autopapst ein Paar und sozusagen in unmittelbarer Nähe zu kompetentem Autosachverstand. Und das eine oder andere hat sich ja auch schon durch die Blondie-Schutzmembran rüberbewegt.
Die ist bei dir aber
wusste,
ganz dünn
inzwischen. Aber von diesem Wagen, um den es jetzt geht, hatte ich tatsächlich noch nie was gehört. Der AGA-Wagen.
Patricia, um ganz ehrlich zu sein, ich auch nicht. Also ich hab nur mal was davon gelesen im Zusammenhang mit Überschrift war Automobilstadt Berlin. In den frühen 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war nämlich einiges los in Berlin. Also da wurden ganz, ganz viele Autos gebaut. Wirklich viele. Die meisten sind in Vergessenheit geraten. Eben auch.
Und eins ist der AGA-Wagen.
Genau.
Okay, also in Berlin-Lichtenberg gebaut und der Historiker Kai-Uwe Merz ist mit der Geschichte des AGA-Wagens aufgewachsen. Sein Großvater hat die AGA-Wagen verkauft, sein Vater und er selber arbeiteten auch im AGA-Ersatzteilverkauf und jetzt hat er ein Buch über die Geschichte des Wagens geschrieben. AGA-Wagen, eine Automobilgeschichte aus Berlin. Gerade auf der Frankfurter Buchmesse sogar mit einem Preis ausgezeichnet, dem ADAC Motorwelt Autobuchpreis 2011. Schönen und? Guten Tag.
Guten Tag, Frau Pantl.
Was fasziniert Sie denn so an dem Familienauto AGA-Wagen, Herr Merz?
Also es ist einfach alte Zeit, Nostalgie, Berlin 20er Jahre. Und ich habe meinen Opa ja nicht so richtig gekannt. Und das war eigentlich so der Antrieb. Ich wurde da mal ins Landesarchiv Berlin eingeladen, weil ich mit denen so beruflich zu tun habe. Die sagten, du bist doch Historiker, irgendwas würde dich doch interessieren. Und dann habe ich da ins Findbuch geguckt und sage und schreibe Dokumente über meinen Opa gefunden. Und vor allem Handelsregister von dieser Autofirma AGA in Berlin. Und wenn man das mal gelernt hat, Historiker, und wenn man auch mal Journalist war, will man mehr wissen. Und als ich dann ins Archiv ging und mir das alles angeguckt habe und dann auch Opas Unterschrift gefunden hatte, da habe ich dann beschlossen, das fange ich jetzt an, mal aufzuschreiben. Und dann kam eins nach dem anderen. Und Auto, wenn man damit aufgewachsen ist, dann interessiert es einen eben.
Ich brauche jetzt noch so ein bisschen so Geschichtskulisse, so farbige. Was war das für ein Wagen? Wie sah der aus? Wer fuhr ein AGA?
Also AGA sollte sein, ein Auto eigentlich für jedermann. Bloß das war es damals natürlich noch nicht. Er hatte 4 Räder, 4 Sitze, Lenkrad, 4-Zylindermotor, am Anfang 16 PS, am Schluss 24, was nicht viel ist. Und meistens eigentlich wie eine Kutsche. Und ein Stoffverdeck, Windschutzscheibe aus Glas. Ganz einfach, eigentlich so, wie wir auch kennen, Tin Lizzy, also das Ford T-Modell, was ja das erste Massenauto in den USA war. Und das war auch, ohne dass die das von der Firma jemals gesagt haben, genau das Vorbild. Das sollte ein Gebrauchswagen sein. Ich habe mich dann bei der Recherche gefragt, was soll eigentlich ein Gebrauchswagen bedeuten? Auto gebrauche ich doch sowieso. Aber vor dem Ersten Weltkrieg, da war Auto noch Luxus. Das war für die ganz reichen Leute. Und AGA sollte dann schon sein, so für Vertreter, für Handwerker. Das sollte ein Auto sein, mit dem also Mittelständler Geld verdienen
konnten. Jetzt ist der AGA, Sie haben es ja eben erwähnt, nicht das einzige Auto gewesen. Der Ford T zum Beispiel ist ja seinerzeit auch in Berlin hergestellt worden. Wie hat der sich denn geschlagen, der AGA? War der ein Erfolg oder ist der durch die große Zahl der anderen Autos dann doch eher so ein Nischenauto geblieben?
Also wenn wir von den frühen 20er Jahren sprechen, ist er in der deutschen Produktionsrangliste zeitweise auf Platz 3 gewesen. Aber die Stückzahlen, die produziert wurden, sind natürlich aus unserer heutigen Sicht unterirdisch. Es hat wahrscheinlich insgesamt nur 10.000 Stück gegeben. Das hat was damit zu tun, dass die das nicht geschafft haben, Fließbandproduktion zu machen, sondern dass die in der Herzbergstraße, in der Fabrik, die ja da noch immer steht, im Wesentlichen nur bis zur Werkstattproduktion gekommen sind. Die haben so in kleinen Serien montiert, aber nicht so, wie Ford das in den USA schon machte, richtig Fließband. Und als dann 25 die ganze Firma leider pleite gegangen ist, haben sie ohnehin nur noch Einzelstücke verkauft. Aber das Auto war sehr weit verbreitet in Berlin als Taxe. Insofern war er schon außerordentlich bekannt.
Es wurden auch Rennen da mitgefahren. Es sind einige Prominente in diesem Wagen mitgefahren. Wer zum Beispiel?
Also das Schönste, die Prominenteste ist eine Frau, Claire Nore Stinnes. Kennt heute keiner mehr. Aber das ist die erste Frau, die mit einem Auto um die Welt gefahren ist. Das war kein AGA, das war ein Adler. 1927. Aber der Gedanke, dass man mit dem Auto um die Welt fahren könnte, der kam ihr auf einer Rallye in Sowjetrussland. Also das ist dann nach dem Tode Lenins schon gewesen. Da geht es dann weit über 1000 Kilometer quer durch ein Land ohne Straßen. Und da dachte sie, das kann man auch um die ganze Welt herum machen. Aber sie ist nicht die Einzige. Auch bei Bert Brecht findet sich in den Tagebüchern der Ausdruck, dass er sich einen AGA-Wagen gewünscht hat,
jetzt
bevor er nach Berlin kam.
Den AGA ein bisschen kennengelernt und wissen trotzdem noch nicht, wo der Name herkommt. Was heißt eigentlich AGA?
Natürlich eine Abkürzung. Und zwar heißt das, was die Autofabrik angeht, Aktiengesellschaft für Automobilbau. Eigentlich ganz einfach, aber die Geschichte wird auch in dieser Hinsicht kompliziert. AGA gibt es nämlich immer noch in Schweden. Ist das ein großer Gaskonzern, der mittlerweile zu Linde gehört. Und eigentlich hieß das auch in den 20er Jahren Autogen-Gas-Akkumulator-Aktiengesellschaft. Und die hat auch schon vor dem Ersten Weltkrieg in Berlin existiert. Und die haben auch als Gasfirma da diese Fabrik gebaut. Eigentlich haben die im Ersten Weltkrieg Waffenteile gebaut und wollten dann Flugzeugmotore bauen. Dann kam der Friede und dann haben sie auf Auto umgestellt. Und dann haben sie auch sich einen richtigen Namen, nämlich Aktiengesellschaft für Automobilbau, gesucht.
Und
diese Gasfirma existierte aber auch in Berlin noch weiter.
Den AGA-Wagen noch besser kennenlernen möchte, gibt es das Buch von Kai-Uwe Merz, der AGA-Wagen, eine Automobilgeschichte aus Berlin, im Berlin Story Verlag erschienen, für 19,80 Euro. Wir danken sehr herzlich für das Gespräch und verlosen jetzt 3 Exemplare von dem Buch.
Frau Hanke, Herr Kessler, herzlichen Dank und fahrt mal weiter schön.
Wir fahren. Danke.
Tschüss. Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Es gibt Navigationssysteme, die die Zeit bis zur Ankunft ausrechnen, automatische Einparkhilfen und Warnsysteme, die zu dichtes Auffahren verhindern. Nur der Mensch am Steuer, der bringt nach wie vor Unruhe in das ganze Fahrgeschehen. Unsicherer Fahrer, Macho-Überholer, dicke Hose oder lahme Schnecke. Wie schön wäre es, wenn das Auto auch erkennen könnte, ob der Vordermann ein unsicherer Fahrer ist, der bei der nächsten orangefarbenen Ampel auf Vollbremsen oder auf Vollgas macht. Von einem Modell, menschliches Verhalten im Straßenverkehr zu erfassen, träumt die Automobilindustrie schon länger.
Und wir sprechen jetzt dazu mit einem Neuroinformatiker von der Hochschule Ruhr-West, der die Verwirklichung dieses Traums ein Stückchen näher in die Realität gerückt hat. Einen schönen guten Tag, Ioannis Iosifidis.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Was genau können Sie denn berechnen? Man kann sich doch die Reaktion unterschiedlicher Menschen nicht einfach so erklären, wenn man sie nur sieht.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Das menschliche Verhalten, das kennt kein wirkliches Maß, was man in Zentimetern oder in irgendwelchen anderen Einheiten ausdrücken könnte. Aber es zeigt Signaturen. Und die lassen sich natürlich in gewissen Situationen erfassen und erkennen. Und dann können wir in der Tat für bestimmte Situationen die Fahrer in Gruppen einteilen und erkennen, zu welcher Kategorie Fahrer sie gehören.
Welche Daten aber sind denn wichtig, um solche Kategorien zu schaffen? Also guckt der, wie schnell fährt der vor mir und eben bremst der bei einer orangefarbenen Ampel oder fährt der drüber? Also welche Daten liegen da zugrunde?
Also die Daten, die da zugrunde liegen, sind die Sie bereits erwähnt haben. Es werden die Abstände, die Geschwindigkeiten, die Beschleunigungen, die sogenannte Time to Contact, die Zeit bis zu einem Berührungspunkt aufgenommen. Das sind so Verhalten für eine einfache Situation wie beim Autobahnszenario. Wann schert jemand aus, um zu überholen, oder schert er gar nicht aus und verbleibt im Vollgefahren? Und dann gibt es so rund 4 Kategorien, die wir da einteilen können und mit unseren Modellen gut beschreiben können.
Welche Kategorien denn? Macho, lahme Ente, Frau am Steuer oder wie heißen die bei Ihnen?
Okay, also ja, vielleicht nennen wir die Kategorien mal so. Ich würde mal sagen, von einem sehr konservativen, vorsichtigen Fahrer bis einem sehr aggressiven Fahrer. Also lassen Sie uns den aggressiven, ruhig Macho-Fahrer nennen, das ist okay.
Warum ist es denn aber eigentlich tatsächlich dann wichtig zu wissen, was für einer der vor mir ist?
Der Punkt ist folgender, dass man in Autos heutzutage versucht, immer mehr Assistenzsysteme einzubauen, die immer komplexer werden und auch mehr leisten sollen. Der Punkt ist, diese Systeme, die finden ja nicht in einem luftleeren Raum statt und die sind halt auch nicht bezogen auf irgendwelche ganz konkreten Messgrößen nur zu machen. Also der Einparkassistent, der hat es relativ leicht, der braucht den Abstand zum Vorder- und zum Rückfahrzeug und dann gibt es eine Dynamik, dann parkt er da ein. Das ist alles okay. Sobald es aber in den normalen Verkehr geht, hängt natürlich meine Situation sehr stark davon ab, was die anderen auch tun. Und das muss mit einkalkuliert werden. Das muss vor allem mit einkalkuliert werden, wenn man versucht, solche Systeme zu entwickeln, um alle entsprechenden Situationen auch abdecken zu können.
Jetzt könnten ja da auch echte, möglicherweise sogar strafbewährte Fahrfehler detektiert werden. Werden die möglicherweise irgendwo gespeichert, beziehungsweise hat einer die Idee, darauf zuzugreifen von außen?
Ja, ich meine, das ist sozusagen die Vorgehensweise. Sie gehen von einem etwas idealisierten Situation aus und schalten dann Störgrößen, schalten Fehler auf. Unter anderem sind solche Fehler zumal auch Fehler, die ein Mensch normal macht. Also unsere zukünftigen Pläne gehen jetzt weg von dem Autobahnszenario hin zu Szenarien innerhalb der Stadt, die wirklich viel komplizierter sind mit Fußgängern und Kreuzungen und dergleichen. Und dann gibt es halt solche Fehler wie, es wird einem die Vorfahrt genommen, da will jemand nichts abbiegen, obwohl der entgegenkommende Fahrer viel zu schnell ist. Und die meisten Unfälle passieren in solchen Situationen.
Und du hast jetzt gleich Angst um deine Daten, oder?
Wenn der
Rechts- vor Linksfahrer dann gleich in dem Hintermann gespeichert ist, da ist der...
Gleich abgelöst von meinem Konto.
Nein, diese Gefahr besteht nicht. Wir können diese Dinge natürlich und daher... versuchen wir das in simulierten Umgebungen zu machen, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir dem Herr werden können. Das heißt, wir haben eine simulierte Umgebung, wo solche Fahrsituationen abgebildet werden, in der sowohl autonome Fahrer fahren, aber auch als echte Autofahrer, also echte Menschen in Experiment. Und dann werden diese Daten aufgenommen, und das ist halt der Knackpunkt im normalen Alltagsverkehr können wir diese Daten nicht aufnehmen, weil wir gar nicht alle Daten haben. Also wir bräuchten schon genaue Daten über die Geschwindigkeiten der anderen Verkehrsteilnehmer, über deren Position, Beschleunigungsverhalten und dergleichen, um solche Signaturen ausfindig zu machen.
Noch alles in der Simulation, aber schon in wenigen Jahren vielleicht in den Autos verfügbar. Vielleicht dachten Sie bisher, Sie sind ein schneller Flitzer, aber vielleicht wird das System, das uns dann bald sagen wird, was wir wirklich für einen Fahrertyp sagen, was ganz anderes erzählen. Wir sprachen darüber mit dem Neuroinformatiker Yannis Josifidis von der Hochschule Ruhr-West. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Sonntag noch.
Ja, gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Die Mitfahrzentrale.
Unser heutiger Mitfahrer ist gebürtiger Kölner, hat seine familiären Wurzeln aber in der Türkei. Er kennt also die türkische und die deutsche Fahrweise. Sein Name ist wahrscheinlich nicht so bekannt wie sein Gesicht. Schließlich hat er 7 Jahre lang als Aushilfe Murat im Kiosk von Atze Schröder verbracht. Zurzeit ist er als Kabarettist unterwegs und ausgerechnet ein Autounfall bildet den Beginn seines neuen Programms. Fatih, unser heißt das Programm. Und wir begrüßen heute in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale Fatih Cevikolo. Hallo.
Hallo, hallo, guten Tag.
Du hast einen Autounfall und stehst sozusagen im Vorhof zum Himmel oder sowas und musst dich nochmal auseinandersetzen mit dir und dem Leben und Gott. Und so beginnt dein aktuelles Programm. Ganz schön makabrer Anfang. Und warum eigentlich ein Autounfall?
Naja, also das Wichtige ist, glaube ich, bei dem Autounfall, dass ich der Fahrradfahrer bin. Ne, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und werde dann vom Auto angefahren und komme dann in eine Zwischenwelt und muss dann 2 Stunden lang mit dem Chef verhandeln, dass ich unbedingt zurück muss. Weil es gibt Gründe.
Und warum, ganz kurz nur, ist wichtig, dass du der Fahrradfahrer bist, weil das stärkt deine Verhandlungsposition oder was?
Nein, dann ist schon mal klargestellt, wer man von den Kürzeren zieht.
Ach so. Um mal so jetzt einen Überblick oder überhaupt eine Überschrift zu bekommen, wie ist denn dein generelles Verhältnis zum Auto und zum Autofahren?
Auto ist eher Gebrauchsgegenstand. Und ich bin auch immer frühkindlich geprägt durch Autofahrten, stundenlang, endlosen, tagelangen Fahrten in die Türkei mit meinen Eltern. Und somit ist Auto schon, also reisen gerne und wenn Auto, dann bitte bequem.
Okay, in deinem Buch, da auch wieder so eine Autoanalogie, heißt Moslem TÜV, beschreibst du die Fahrten mit dem elterlichen Auto in eben den Urlaub in die Türkei als Gefangenentransport?
Genau, Genau, man muss dazu wissen, mein Vater hatte so einen alten Ford Taunus. Und
was
der
sonst?
Hat ihn vollgepackt mit Dachgepäckträger und so weiter. Und wir haben zu fünf da drin gesessen, also zu dritt, wir hinten, die meine beiden Brüder und ich. Und der war nur so vollgepackt, dass der auch den Fußraum vor der Rückbank auch noch vollgepackt hat, dass wir hinten zu dritt nur im Schneidersitz sitzen konnten. 3 Tage, 3000 Kilometer. Das war Yoga für Fortgeschrittene im Prinzip. Und andere Leute nannten das Urlaub, ich nannte das Gefangen im Taunus.
Und es durfte auch nicht immer aufs Klo, wenn man mal musste.
Nee, Papa hatte da eine ganz eigene Regel. Meinte, bevor der Tank nicht leer, schalt man nicht an. Ne? Und wenn er da sagt, ich will mal aufs Klo, sagt er, wir fahren doch gerade mal 780 Kilometer. Entspannt euch mal, Jungs. Und wenn man gar keine Ruhe liest, sagt er, komm, nimm die Flasche. Und nimm die Flasche ist eigentlich so ein Satz, der sich in mein Unterbewusstsein eingebrannt hat. Man muss dazu wissen, wir hatten immer Apfelsaft an Bord.
Ja.
Und dann kam das eine zum anderen. Man konnte dann nur die Flaschen nicht auseinanderhalten. Und so. Das schön war das nicht. Deswegen Autos gerne mit viel Platz und gerne bequem und so weiter.
Das heißt, wir müssen eine gewisse Aggressivität vermutet haben, als du deinen Führerschein erlangen wolltest und sich Prüfer und Fahrlehrer direkt in den Sitz krallen mussten?
Nein, da habe ich einfach mal mit Übersicht vorausschauend reagiert.
Wir müssen kurz die Situation noch schildern. Ich glaube, es war Anfahren am Berg und du hast dabei noch wirklich massiv, spontan und heroisch irgendwen überholt, als Fahrschüler.
Nein, also es war in der Prüfung und es war so eine Situation, dass wir mit dem Auto so auf einer Straße waren, die so runterführte und am Ende gab es so eine Tunnelausfahrt und dann fuhr es direkt wieder hoch. So, wir kamen da runtergefahren und dann krabbelte so ein Straßenverkehrsreinigungsgerät irgendwie so auf die Straße und wir kamen schon runter und es war jetzt hätte man halt stark bremsen müssen oder einfach mal mit dem Schwung an ihm vorbeifahren. So, ich habe mich für Schwung dran vorbeifahren entschieden. Nur als wir gerade an ihm vorbeizogen, tauchte am Horizont oben dann ein entgegenkommendes Auto auf. Und da musste ich kurz Gas geben, um wieder um die Situation zu entschärfen. Und das hat für einen kurzen Puls gesorgt, aber der Fahrlehrer meinte dann, bei einem anderen wärst du durchgefallen, aber der ist da ganz entspannt, der fand das gut, dass du da so beherzt reagiert hast.
Das war die Situation während der Fahrausbildung. Kann man denn jetzt sagen, dass du eher so der türkische Autofahrer bist, also so wie eben beschrieben, oder dann doch so wie der normale...
Ist das der türkische Autofahrer so rasant überholen?
Würde ich sagen.
Ja, okay.
Ja, mag einseitig sein. Oder eben die deutsche Mentalität, ist die jetzt die vorherrschende beim Autofahren?
Was ist denn die deutsche Mentalität?
Naja, immer regelkonform, perfekt, nie bei Gelb über die Ampel fahren. Also,
ach, der deutsche Autofahrer ist regelkonform?
Ja, na klar, na sicher.
Ah, verstehe.
Ja.
Ich glaube, der deutsche Autofahrer ist auch der testosterongesteuerte Penisersatz rumwüterig
par excellence. Weil inzwischen eben Multikulti sich Bahn gebrochen hat, nicht? Das ist ja klar.
Verstehe. Ja gut, das ist immer eine Frage des Blickwinkels.
Ja.
Aber würdest du sagen, es gibt unterschiedliche Autofahrverhältnisse? Ich meine, du bist hier unterwegs, du fährst auch in die Türkei mit Papa, aber später dann ja auch ohne Papa.
Ja. Ja.
Gibt es da unterschiedliche?
Also ich sag mal so, in Istanbul würde ich kein Auto fahren wollen. Das ist da schon sehr, das wichtigste Teil am Auto in der Türkei oder in Istanbul speziell ist die Hupe. Die Leute fahren irgendwie an eine Kreuzung ran, hupen und fahren weiter. Oder also es wird viel gehupt. Es passieren so gut wie gar keine Unfälle. Und es wird überall gedrängelt und geschoben. In Istanbul fünfspurige Straßen, voll besetzt und über die Bosporusbrücke, über die 2, 3, die es da gibt, die kennt ihr ja. Da ist immer tierisch viel Verkehr, da ist tierisch viel Gedränge. Da würde ich nicht fahren wollen. Da finde ich doch unser geregeltes. Ich habe zum Beispiel letztens ein paar Freunde aus der Türkei, aus Istanbul hier gehabt und die waren hellauf begeistert und total geschockt davon, dass die Autofahrer hier an Zebrastreifen anhalten.
Ja. Siehste, regelkonform.
Ja, sag ich doch.
Kurzer Pimmel, aber regelkonform.
Also in Istanbul, da hält man nicht am Zebrastreifen. Und wenn du anhältst, dann hupen sich die anderen Autos nieder und die Fußgänger sagen, bist du bekloppt, fahr weiter.
Eignet sich eigentlich so Autofahren und eben auch Autofahren in den verschiedenen Kulturkreisen für Comedy ganz gut?
Weiß ich nicht. Ja, man kann da halt Klischees abgreifen, ne? Die sind, was weiß ich, der fährt halt mit dem Gefangenentransport in die Türkei.
Ja, und der fährt türkisch,
dann,
der andere fährt eher deutsch.
Den Wackeldackel und die Klorollenaufsatz auf der Fensterbank, etc. Das ist, ja, wenn man so oberflächlich betrachtete Comedy machen will, vielleicht.
Wir machen jetzt noch unseren sehr tiefgehenden Mitfahrercheck. Wir beginnen 5 Sätze und du darfst sie beenden.
Gerne auch spontan. Ja, also der erste ist, meine beste Eigenschaft als Beifahrer ist?
Zu schweigen.
In meinem Auto liegen rum?
So Schokoladenpapierreste.
Beim Befahren der Bosporusbrücke habe ich Angst vor?
Gar nichts.
Beim Autofahren in Deutschland habe ich Angst vor?
Ein Stau.
Eine Fahrgemeinschaft mit Comedians wäre für mich?
Toll. Toll, weil man immer alleine unterwegs ist und man hat dann andere Kollegen dabei und kann sie unterhalten. Ich unterhalte auch so einen eigenen Club, wo ich Kollegen einlade. Das ist immer eine große Freude, dann mit den Kollegen im Mannschaftsbus dahin zu fahren, weil es die einzige Möglichkeit ist, wo man sich wieder trifft und sieht und erzählen kann, wo warst du, wo war ich, wie war es da, was war hier los und so. Das ist immer toll.
Der Schauspieler und Comedian Fatih Çevikulo war heute bei den Sonntagsfahrern in der Mitfahrzentrale. Wir haben gelernt, dass Fatih gut Auto fahren kann, Andreas aber offensichtlich alleine wegen seines Kulturkreises einen kleinen Bimmel hat.
Na warte, komm du mir mal nach Hause.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir und wünschen dir noch einen schönen Sonntag.
Ja, tschüss. Danke euch auch. Tschüss. Euch auch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tut mir leid.
Das tut dir leid? Ja. Komm du mir mal nach Hause.
Nein, ich trau mich nicht.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Ja, das ist die Rubrik in der Sendung, wo der Autopapst seine gesamte Kompetenz und Potenz wieder zur Schau stellen darf. Nämlich beim Geräusche erkennen, dass der Sound eines anspringenden Motors ist für Andreas...
Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, in dem Kontext, da musst du jetzt erstmal eine Kurve kriegen.
Ne? Einmal wie Musik in deinen Ohren, aber andererseits bist du ein Virtuose auf den Tasten der anspringenden Motoren-Klaviatur.
Tastatur, genau.
Danke. Ja. Und erkennst natürlich sofort, welches Auto die Leute fahren. Und wir brauchen jetzt heute noch Sie unter 0331 70 99 111 als Rest der Welt mit Ihrem Auto und einem Telefon, das uns diesen unverwechselbaren Sound hier rüber transportiert. Sie bekommen wie immer einen Buch über Autos. Zu früh für die Zukunft, das DeLorean-Drama von Michael Schäfer im Delius-Klasing-Verlag erschien, dann vielleicht bald auch das Ihrige. Und ganz schnell zum Telefon gegriffen hat der Jens. Hallo, einen schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag.
Jens, was machen Sie an diesem schönen sonnigen Sonntag?
Ich pflege mein frisch operiertes Knie.
Oh, was ist passiert?
Meniskus, altersgerechte Abnutzung.
Mm. Viel Fußball gespielt, Jens?
Früher mal, ja.
Dann spät voll.
Richtig jetzt.
Ja, ja.
Aber jetzt humpeln Sie gerade zu Ihrem Wagen.
Ja, ich versuche gerade die Haube aufzukriegen.
Okay.
Damit man das ein bisschen besser hört.
Tragen Sie Krücken eigentlich dann jetzt oder geht das ohne?
Bitte?
Mit Krücken? Müssen wir uns jetzt sowas...
Nee, ich musste sofort voll belasten, war ich auch ein bisschen überrascht.
Ah, okay. Und dürfen auch Auto fahren?
Wurde mir nicht untersagt.
So, Motorhaube ist auf.
Ja?
Der Wagen steht draußen oder in einer Garage?
Im Carport.
Gut, das heißt, wir haben wieder so einen Hall-Effekt wahrscheinlich.
Nee, im Carport ja nicht.
So ein bisschen Geräusch.
Werden wir ja gleich hören.
Werden wir gleich hören, genau. Genau.
Also, ich würde sagen, reiß an den Ofen.
Okay, kleinen Moment. Das war's schon.
Nee, klingt super.
Ja.
Ja, war toll.
Der Anlasser ist schön, die Batterie ist top.
Springt an, ja, kann man keine sagen. Starthilfe.
Genau.
Die Regeln genau. Wollen es so, dass der Herr Kessler jetzt noch 3 Fragen fragen darf.
Genau, wie alt ist der denn?
Baujahr 2001.
10 Jahre. Und aus welchem Land kommt die Marke?
Ist ein Japaner.
Guck mal, er piept noch.
Ja, genau. Und die Karosserieform würde man wie beschreiben?
SUV.
SUV.
Also Jeep ist ja falsch, weil es kein Jeep ist, aber Jeep SUV. Ist ja,
genau, ist eine Marke, okay.
Sprach man 2001 schon von SUVs?
Ja, nee, oder? Doch, ja? In Amerika schon, na klar, Sports Utility Vehicle.
Ah, in unserem Amerika um die Ecke offensichtlich aber auch, Brandenburg auch sonst genannt.
So ist es.
Ja.
Genau, das ist ja unser Texas. Also, ich würde sagen, es ist ein SUV.
Jens, der piepst die ganze Zeit.
Ja, du kannst die Zündung ausmachen. Genau.
So.
Hat dir das geholfen?
Das Piepsen?
Ja.
Das haben die alle. Also das hilft jetzt alles nichts. Ich versuche mir nur gerade irgendein SUV vorzustellen, der in diesem Baujahr...
Sehr seltenes Fahrzeug.
Das macht es mir natürlich...
Ja, du, die Japaner sind doch immer... Also
ich gehe ja mal statistisch von der Zulassungsstatistik aus, aber... Okay, dann, wenn es ein sehr seltenes Fahrzeug ist, dann würde ich sagen, es ist... Ein Daihatsu Feroza.
Völlig daneben.
Völlig daneben. Okay, dann hilf mir auf die Sprünge.
Ein Suzuki XL7.
Ah, okay.
Kommt die sich optisch irgendwie nahe?
Ja, doch. Die kommen sich schon nahe. Die sind auch ungefähr gleich selten.
Und 4 Räder.
Ja, 4 Räder sowieso.
V6. Ja. Also ein richtiger Motor.
Und ja. Jens, warum brauchen Sie sowas, wo man so halbe Hirschhälften drin transportieren kann?
Weil ich ein großes Instrument spiele.
Was denn?
Kontrabass.
Ah.
Mit Schiebedach.
Und der passt rein, ohne umzuklappen. Kopfstütze raus, durchgeschoben, fertig.
Na, das ist doch mal ein Argument.
Und braucht ungefähr, ich hatte den damals mal als Testwagen, der verbraucht so zwischen 12 und 13 Liter.
Ja, zwischen 11,5 und 12,5 Falken.
Okay.
Jens, wir schicken Lektüre zur Beinpflege. Also wenn Sie da so sitzen und das auch mal ab und zu hochhalten, zu früh für die Zukunft, das DeLorean-Drama von Michael Schäfer im Klasing Verlag, die das Klasing Verlag erschien. Für Ihr Mitmachen heute beim Gegen den Rest der Welt.
Dankeschön.
Sie haben ihn besiegt.
Genau.
Durch quasi nur
auch nicht einfach.
Trotz Meniskus.
Starten. Einfach dranbleiben. Danke sehr.
Tschüss.
Alles klar, danke.
Und der Autopapst, wir hören es schon, ist kein bisschen traurig, dass er heute das Auto nicht herausbekommen hat.
Ach du, das ist doch ein Spiel. Es ist doch ein Spiel.
Gehören dazu, damit man die Höhen auch erkennt.
Damit man sie genießen kann.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Texas und Hello. Du tanzt, ne?
Ja.
Ja, süß.
Du, fand ich cool. Und ich, also insbesondere, wenn man weiß, dass Olli Dittrich da mitmacht. Ja? Also der sonst im Bademantel rumläuft.
Bei Texas Lightning macht er mit.
Ah, okay.
Aber du ähnlich.
Du, ist auch gut. Ja?
Ist auch mit dem Namen bei. Und Texas liegt auch in Brandenburg, hatten wir vorhin auch.
Musikredaktion ist, glaube ich, nicht meins.
Musik
oder?
Ist nicht so. Aber Autos.
Ja.
Fleetwood ist eine Stadt in England oder kleine Stadt. Da kommen zum Beispiel Fisherman's Friend, diese Pastillen her.
Aha.
Fleetwood Mac ist eine Band.
Mick Fleetwood, genau. Ja.
Und Fleetwood ist auch ein Auto.
Ja,
Hattest du mal.
Eine Modellreihe, ja, stimmt. Ein Schlachtschiff, Patricia, hat sich festgekeilt in der Tiefgarage. Musste man mit 4 Rangierwagen jemanden auf der Stelle drehen. Ja? Ich darf gar nicht dran denken.
Also Auto kannst du auch nicht so gut, oder?
Ja, sagen wir mal Fleetwood vielleicht nicht.
Der Fleetwood 60, heute das Auto, über das Sie in unserem Fahrzeugbrief mehr erfahren.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief. Im November 1955 unterzeichnet Elvis Aaron Presley einen lukrativen Plattenvertrag beim Major-Label RCA. Nur wenig später stapft er mit den ersten verdienten Kröten in ein Autohaus, um seiner geliebten Mutter Gladys ein wertvolles Geschenk zu kaufen. Es soll ein Cadillac sein. Es muss einer sein. Denn wenn es etwas gibt, was Elvis noch mehr liebt als seine Mutter, dann sind es Cadillacs. Michael Wiedemann, Übersetzer der grandiosen Elvis-Biografie von Peter Goralnik.
Die Mutter, das hat er auch immer wieder gesagt, war der größte Ansporn in seinem Leben, die wichtigste Bezugsperson, für die er alles getan hätte und alles getan hat. Und er hat, glaube ich, zu Beginn seiner Karriere eben auch gesagt, das Wichtigste für ihn ist, dass er jetzt genug Geld hat, um seiner Mutter eben ein gutes Leben zu bescheren, um ihr Dinge zu kaufen, die sie einfach schön findet. Und alles andere ist quasi nebensächlich. Das war eine sehr, sehr intensive, sehr enge Beziehung. Und als die Mutter dann eben auch gestorben ist, kann man auch jetzt rückblickend sagen, dass sich da sein Leben sehr, sehr geändert hat und dass dieser feste Anker gefehlt hat, den er eigentlich immer gebraucht hat.
Elvis schwebt ein Cadillac Fleetwood 60 Special in seiner Lieblingsfarbe Pink vor. Doch in den 50er Jahren gibt es selbst für amerikanische Automobilhersteller noch geschmackliche Grenzen. Ein rosafarbener Cadillac ist nicht zu bekommen. Enttäuscht entscheidet sich Elvis für ein blau-graues Modell. Doch bevor Mama Gladys den Cadillac Fleetwood zu Gesicht bekommt, bringt Elvis ihn zu einem Nachbarn, der ihn kurzerhand in der Lieblingsfarbe des Sängers lackiert.
Elvis hat Cadillacs genauso gesehen, glaube ich, wie die meisten Menschen heutzutage. Das sind einfach mehr als Autos. Das ist ein Symbol auch für den amerikanischen Traum. Das sind große, schöne Autos, wo jeder auf der Straße stehen bleibt und die anschaut und sagt, wow, so ein Auto möchte ich auch mal haben. Elvis war da sicherlich nicht anders. Der hatte einfach nur die finanziellen Mittel, sich so viele zu kaufen, wie er wollte. Ein Cadillac ist ein Must-Have für einen Rockstar. Und letztendlich ist auch Elvis der Faszination Cadillac erlegen. Und der hat dann sehr viel Geld ausgegeben, immer die schönsten, neuesten Modelle zu haben.
Natürlich freut sich Mrs. Presley über das großzügige Geschenk ihres Sohnes. Doch leider hat sie gar keinen Führerschein. Elvis bleibt nichts anderes übrig, als das rosa Monster selbst zu fahren. Es soll nicht sein letzter Cadillac bleiben. Wie viele Modelle er in der Folgezeit kauft und wieder verschenkt, lässt sich kaum beziffern. Seine letzte Fahrt tritt er standesgemäß ebenfalls in einem Auto seiner Lieblingsmarke an. Im August 1977 wird der King of Rock'n'Roll in einem weißen Cadillac-Leichenwagen zu Grabe gefahren.
Der Fahrzeugbrief. Und wir gehen nach Hause.
Ja, und zwar subito, natürlich nicht zu Fuß, sondern mit vier Rädern, vorausgesetzt natürlich, dass Patrizias Auto anspringt.
Ja, bleib noch mal kurz, ob ich Starthilfe brauche. Herzlichen Dank, wir hören uns am kommenden Sonntag wieder. Das waren Andreas Kessler
und Patricia Pantel. Adieu.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.